Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben heute als Predigttext einen sehr langen Text. Es ist die längste Geschichte in der Apostelgeschichte. Das heißt, wir sind in der Apostelgeschichte, wir sind in dem Werk, in das Lukas uns überliefert oder geschrieben hat, in dem es um die große Frage geht, wie geht diese Botschaft von Jesus, seinem Sterben und seiner Auferstehung jetzt in die Welt raus? Das könnte ja auch einfach eine Geschichte sein. Aha, Sender, wunderliche Geschichte, da irgendwo passiert, fertig. Wie viele wunderliche Geschichten gibt es, die nie in die Welt hinausgehen? Wie geht die in die Welt hinaus? Wie überwindet die all die Grenzen? Und der Lukas hat da auch einen Plan. Also er sieht einen Plan Gottes in dem Wort Jesu. Am Anfang der Apostelgeschichte heißt es, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und das ist der Weg, der da so läuft. Und heute geht es um den Text, wo sich das von Jerusalem, Judäa, Samaria, also so vom Ländle, in die Welt bewegt. Eine längere Geschichte, und wir merken schon, es ist die Art zweite Pfingstgeschichte, die wir da hören werden. Wobei wir nur den letzten Teil habe ich jetzt noch weggelassen, den lese ich erst gegen Schluss vielleicht noch vor. Das ist das eine. Das zweite ist, wir merken, wenn es um Schaltstellen geht. Und das Lukas, wer die Bibel liest, bei Lukas, da stellt er schon fest, an Schaltstellen, wo was weitergeht, da tauchen bei Lukas die Engel auf, immer. Da taucht bei Lukas der Heilige Geist auf, immer. Da ist Gott in Aktion. Wir haben uns entschieden, das im Wechsel zu lesen. Die Margit wird den Haupttext lesen und ich werde sozusagen immer zwischendurch einspringen. Vielleicht kannst du mich auch aufs Headset setzen, dann brauche ich mich nicht so rüberbeugen.
Okay. Unsere lange Geschichte, wunderbare Geschichte, steht in Apostelgeschichte 10, die Verse 21, Vers 35. Und wenn ich sage, der Hauptmann Cornelius, dann können vielleicht einige schon was damit verbinden. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm,
Cornelius.
Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm,
Deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt.
Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn, und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm.
Steh auf, Petrus, schlachte und iss.
Petrus aber sprach, O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm.
Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein.
Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen schon vor der Tür und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus noch nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm.
Siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt.
Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen:
Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast.
Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach:
Vor 4 Tagen, um diese Zeit, betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause, und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand, und er sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört, und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers, Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist.
Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm.
Segne uns dein Wort, Herr. Amen. Danke.
Wir singen miteinander.
Ja, wir singen. Ich wollte jetzt eigentlich predigen.
Gut, dann mach das.
Aber lass noch mal gucken. Ja, ja, ich predige jetzt. Obwohl, das war ja schon genug Text, das war ja eigentlich schon eine halbe Predigt. Wenn man es so mal anschaut. Tatsächlich, das im Ablauf steht das nicht missverständlich. Ist okay. Alles gut. Das muss darüber. So, jetzt. Ja, ich möchte Ihnen 3 Punkte mal so nehmen. Ich sage mal so das eine, um das es heute gehen wird, von dieser Geschichte her, die Sie hoffentlich jetzt so grob skizziert im Kopf haben. Das erste ist: Gott bricht in unsere Denkwelt ein und will sie verändern. Das zweite ist: Gott macht grundsätzlich Maßarbeit. Und das dritte ist: er stillt Heimweh und weckt Fernweh. Okay, 3 Punkte, fertig. Erst wenn ich durch bin. Gottes Einbruch in die begrenzte Welt, der will unser Denken einbringen. Da haben wir die beiden Personen. Wir haben Petrus, wir haben Cornelius. Ja? Fischer, Offizier. Jude, Heide. Jünger Jesu, von Jesus keine Ahnung. Ja? Unterdrückter, Eroberer und Besetzer. Ja? Gottes heiliges Volk, böse Feinde, gottlose Welt. Zumindest ist das die damalige Weltkategorie. Da könnten wir jetzt auch ganz andere Personen einsetzen, aber wir merken, es geht bei Petrus und Cornelius nicht nur um den Petrus und sein Geschichtchen und den Cornelius und sein Geschichtchen. Es geht hier um 2 Repräsentanten. Hier steht Israel und die Gemeinde Jesu und die Welt der Heiden, der nicht an Gott Glaubenden, sich gegenüber. Hier stehen die, die den einen Gott verehren, und die, die im Pluralismus der Religionen unterwegs sind, und dort irgendwo auf der Suche sind nach dem Richtigen, sich gegenüber. Und beide sind in ihren Denkwelten aufgewachsen und ein bisschen gefangen. Ja, sie wachsen ja nicht irgendwie auf, sie wachsen ja in eine Denkwelt auf. Sie wachsen hinein in die Denkwelt ihrer Eltern. Die nehmen sie mit. Sie haben keine Chance. Ja? Ihr Jungen, ihr habt keine Chance. Was eure Eltern euch erzählt und vorgelebt, das müsst ihr schlucken. Irgendwann könnt ihr vielleicht sagen, und das prüfen. Aber erstmal wachse ich da hinein. In das, was meine Väter und Mütter so machen. Ich wachse in das hinein, was unsere Kulturgesellschaft einfach so festlegt. Ich wachse in Deutschland auf und nicht in Afghanistan. Und das ist wirklich ein großer Unterschied, ob man in Deutschland aufwächst oder in Afghanistan. Ob man in Israel aufwächst oder in Rom. Und jeder hat so seine feste Denkwelt. Ja, Petrus ist in seiner festen Denkwelt schon ein bisschen erschüttert worden. Das erste Mal, als dieses Fischwunder geschah, wo sie da zum See rausfuhren und mitten am Tag Fische fangen ohne Ende. Das hat seine Denkwelt ziemlich durcheinander gebracht. Und dann hat er sich mit Jesus auf den Weg gemacht und seine Denkwelt wurde jeden Tag neu durcheinander gebracht. Wie oft im Neuen Testament sagt Jesus zu ihm, ja, dass Petrus es jetzt gerade falsch geblickt hat. Manchmal sagt er, super Petrus, und dann sagt er sogar, du Satan, geh weg von mir. Mann, oh Mann, was für Auf und Abs in der Denkwelt. Dann dieses Miterleben des Sterbens Jesu und seiner Auferstehung und seine eigenen Versagensstunden, wo nicht nur seine Denkwelt, sondern auch seine Willenswelt durcheinander kommt. Er wollte doch immer richtig alles machen und jetzt war alles schiefgegangen. Und dann dieses Pfingstwunder, wo er erlebte, wie der Geist Gottes auf diese Juden kam, die da in Jerusalem war. Juden aus allen möglichen Nationen haben plötzlich verstanden, worum es geht. Und jetzt war es in seine Denkwelt zumindest hineingedrungen, Jesus ist der Retter Israels. Gut. Wow. Der Retter Israels. Der Retter Israels. Was ist mit den Nationen? Mit den Heiden. Bis Kapitel 9 spielen die eigentlich in der Apostelgeschichte noch keine große Rolle. Weil die Gemeinde hat noch absolut damit zu tun, dieses Neue zu kapieren. Dass Jesus für alle in Israel da sein will. Für die Zöllner, für die Prostituierten, für die Gerber. Ja, die Gerber, das war ein unreiner Beruf. Das waren sozusagen die Untersten. Die wohnten außerhalb. Die durften nicht im Flecke wohnen. Die durften auch nicht einfach so in den Fleckenei kommen zum Einkaufen. Ja, die waren draußen. Und das musste er erstmal fassen. Jetzt hatte der Petrus das gefasst und hatte sich auf den Weg gemacht. Er hat erlebt, wie er dann die Vollmacht hatte, einen Aeneas, einen Gelähmten wieder zu heilen, eine Verstorbene zurückzuholen, die Tabitha. Und jetzt war er bei einem Gerber gelandet und wohnte bei dem. Und bei sich dachte er wahrscheinlich, meine Güte, wenn die in Jerusalem hören, dass ich jetzt auch noch bei einem Gerber wohne, was werden unsere Frommen in Jerusalem sagen? Und sie haben schon mal gedacht, was werden die Frommen in meinem Hauskreis, in meiner Gemeinschaft, in meiner Gemeinde sagen, wenn ich, wie oft ich den Satz höre, Herr Pfarrer, was werden ihre Leute sagen, wenn sie Grenzen überschreiten? Das ist schwierig. In diesen Grenzen steckt Petrus drin und es hatte mit Jesus etwas Neues begonnen, aber weiter war Petrus noch nicht gekommen. Manchmal kommt Jesus bei uns nicht weiter, unsere Denkwelt steckt fest. Und der andere ist Cornelius, einer aus dem Heidentum, aus dem Pluralismus der Götter. Einer, der als Besatzungsmacht entdeckt, Mann, die wir da erobert haben, die haben einen anderen Gott, einen spannenden Gott, der dazugeht zu diesen Gottesdiensten. Er durfte natürlich immer nur draußen stehen. Die durften nicht rein, ja, im Himmels Wille. Ungläubige im Betsaal geht ja gar nicht. Das war das Denken Israels, nicht Betsaal, sondern Synagoge. Und im Tempel, nur im Vorhof der Heiden, Grenze. Nur wer rein ist, nur wer wirklich richtig glaubt, nur wer das richtig, richtig, richtig erfasst hat, der darf dazugehören. Ein exklusives Gottesvolk. Das erlebte er. Und gleichzeitig erlebte er Leute, die sagten, aber du darfst doch zu uns gehören, du darfst zuhören, du darfst es machen. Und er fing an, vom Hören ins Tun zu kommen. Er spendete großzügig, so ein richtig großer Unterstützer der Gemeinde der Juden. Er gab Almosen für die Armen. Und er fing an, mit diesem Gott, den er nicht kannte, zu reden. Und er stand jetzt in dieser großen Reihe der Heiden, die mit Gottes Volk zu tun hatten. Jetzt keine kleine Bibelkunde-Runde zum Wachwerden. Melchisedek segnete den Abraham. Es war ein Heide, der zwar einen Gott kannte, aber er war keiner zum Volksstamm Israels gehört. Und es ging dann weiter. Bileam, der war eigentlich von seiner Herkunft kein Jude, kein Abrahamit. Und es ging dann weiter. Rahab, jene Hure, Prostituierte von Jericho, die Gottes Volk zum Sieg verhalf. Und es zieht sich durch die Bibel weiter. Dann ist da Hiram, der König von Tyrus, der dafür hilft, dafür sorgt, dass der Tempel gebaut werden kann. Und dann ist da ein Naaman, ein General aus Syrien, der geheilt wird durch Elisa. Und dann geht es wieder weiter, dann finden wir Kyros, König von Persien, Herrscher eines riesigen Reiches, den die Schrift und die Propheten Knecht Gottes nennen. Der gleiche Titel, den Jesus bekommt. Ein persischer König. Und es geht weiter, da kommen drei Weise aus dem Morgenland und beten das Jesuskind an, die haben überhaupt keinen jüdischen Hintergrund. Und dann kommt da ein Hauptmann von Kapernaum und erlebt, wie Jesus ihn heilt. Und diese Frau, die nach für ihr Kind bittet und wo Jesus sagt nein und sie sagt aber, die Krümel vom Tisch, die möchte ich haben, wie ein Hündlein, und es bekommt. Es zieht sich schon immer so eine Linie durch, aber das Problem für alle diese Leute war, sie blieben immer draußen. Sie waren immer zweite Klasse. Sie passten nicht ins Denkschema Israels. Ging nicht. Waren unrein. Funktionierte nicht. Mir fällt auf, dass die Gemeinde Jesu Christi bis heute immer wieder in dieses Denkschema verfällt. Die gehören nicht zu uns. Die dürfen nicht zu uns. Ja, ob es das Äußerliche ist, du musst die richtige Kleidung tragen, das gab es auch schon. Ja, oder ob es das Innere ist, du musst den richtigen Frömmigkeitsstil haben. Gott will einbrechen in diese Denkwelt der Menschen. Er will nicht, dass es dabei bleibt. Er will einbrechen und hat einen Einbruch gemacht. Im Sterben und auch Verstehen Jesu ist er eingebrochen in dieses Schema und hat alles verändert. Er hat alles verändert, er hat den Heiligen Geist gegeben und er verändert die Geschichte gewaltig. Gott will auch bis heute immer wieder in unser Denken einbrechen und uns in die größere Welt des Reiches Gottes hineinnehmen. In die Weite seiner Liebe für alle Menschen. In die Weite seiner Güte für alle Menschen. Oder glauben Sie, dass Jesus am Kreuz nur für Sie gestorben ist und den neben Ihnen vielleicht gerade noch? Nein, für alle. Auch für den im allerletzten hier in Wilhelmsdorf, wo wir alle sagen, also der, naja. Gibt es so jemanden? Okay, lassen wir mal offen. Für den auch. Für alle. Das sollen wir fassen. Zweiter Punkt. Gott macht Maßarbeit. Ich finde es cool, sagt man vielleicht nicht bei der Predigt, okay, ich finde es gut, wie Gott an dieser Stelle von zwei Seiten schafft. Ich habe extra mir was mitgenommen. Ja, also das eine ist, da hat er ja also den Petrus, gell, den hat er ja nun schon erleuchtet. Ja, der brennt schon richtig für Gott und muss jetzt lernen, dass Gottes Dimension größer ist. Und gleichzeitig, parallel, schafft er auch beim Cornelius. Es fällt auf, er schafft wirklich gleichzeitig an zwei Seiten, ja. Also Gott kann das, ja. So, ich mache mal hier, dann geht's aufs Glas, ja. Er schafft an zwei Seiten. Er schafft von rechts und er schafft von links. Er bereitet den Petrus vor. Du musst nachher ein bisschen was putzen, Claudia. Aber es geht alles aufs Glas. Ja, er schafft von zwei Seiten. Es brennt aufeinander zu. Ich lasse das jetzt nicht bis zum Ende brennen. Ich denke, Sie haben das auch so verstanden, um was es geht. Es kommt von zwei Seiten sein Feuer. Ja, er macht Maßarbeit. Der Petrus, ja, der ist auf dem Dach, sieht eine Vision und ist gerade fertig mit der Vision. Und dann denkt, oh meine Güte, was soll denn das jetzt? Wieso esse ich, soll ich da plötzlich unreines Viehzeugs essen? Igittigit, da ekelt es mich regelrecht. Ja? Schweinefleisch und sowas. Igittigittigittigitt. So denken die in den Krabben. Ja? Ja? Warum soll ich das essen? Und wer da noch darüber nachdenkt, weil Gott ihm das dreimal gesagt hat, und dreimal heißt immer, gilt absolut, klopft unten schon an der Tür. Ist der Petrus hier? Wir hätten da eine Sache. Hä? Ja, Also Gott schafft gleichzeitig von beiden Seiten. Wenn wir das mal schnallen würden, auch für unser eigenes geistliches Leben, beten und denken, dass während wir glauben und verwirrt sind, was ist denn jetzt gerade los, er an der anderen Seite längst die Dinge vorbereitet hat. In dieser Geschichte, denke ich, greift das perfekt ineinander. Da stehen drei Männer vor der Tür. Übrigens bibelkundlich, fitte Leute denken bei drei Männern, die vor der Tür stehen, ganz weit zurück. Abraham hatte drei Männer vor der Tür und da begann Gottes Geschichte mit seinem Volk. Und jetzt stehen wieder drei Männer vor der Tür. Und Gottes neue Geschichte beginnt mit seinem großen Volk, dem Volk der Nationen. Nicht mehr nur Israel, das ist damit nicht rausgenommen. Das gehört immer noch dazu. Oh, das ist wichtig. Aber es wird weiter, viel weiter. Und Gott schafft sozusagen, indem er die Denkwelt des Petrus angreift und in die Denkwelt des Cornelius hineinkommt. Und der Cornelius ist eine Art Brückenmensch. Es gibt immer Brückenmenschen. Brückenmenschen sind solche, die schon ein bisschen weiter sind. Ja? Die nicht nur ganz im alten Denken drinstecken. Das sind die Anstrengenden in der Gemeinde. Ja? Die immer schon weiter sind und immer schon sagen, das soll man aber auch noch machen und das sollte man auch noch verändern und das soll verändert werden. Und es gibt, die Menschen braucht es. Diesen Brückenmenschen schafft Gott an dieser Stelle, um seine neue Dimension zu bringen. Ja? Und wie einst die drei Männer bei Abraham, sozusagen kommt jetzt mit dieser Geschichte mit den drei Männern eine neue Dimension auf. Petrus wird gerufen zum Cornelius nach Hause. Und zu Hause dann, beim Cornelius, stellt er was fest. Ja? Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Jetzt erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. In jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt, Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft, wie er umhergezogen ist und Gutes getan hat, wie er gesund gemacht hat, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im Land Judäa und in Jerusalem. Und den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Und Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden, der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Jetzt kommt's. Und während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, der hat ja extra welche mitgenommen, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, genauso wie wir? Und er befahl sie zu taufen im Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Petrus merkt, Gott ist längst mir voraus. Der ist schon bei denen hier, bei den Heiden, wo wir noch nicht sind, wo ich noch nicht bin, wo die anderen noch nicht sind. Er ist da schon. Er hat auch für die alles gemacht. Erinnern Sie sich an die Vision von ihm? Was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Schlachte und iss. Das war keine Essensanweisung. Das war eine Anweisung im Sinne von, das Unreine der Heiden hat Gott erledigt. Am Kreuz Jesu Christi ist die ganze Welt reingewaschen worden. Nicht nur du und ich. Die ganze Welt, der gilt dieses Kreuz. Was Gott rein gemacht hat, nenne du nicht unrein. Nenne nicht die Welt der Heiden unrein. Es ist vorbei, die Zeit, wo die Gemeinde sich zurückzieht und ihre eigenen kleinen frommen Klüppchen lebt. Es ist die Zeit, wo die Gemeinde mitten in dieser Welt leben soll und in dieser Welt diesen Gott bezeugen soll. In Liebe, im Wort, in der Tat, in der Vollmacht. Und das hat Petrus kapiert. Er hat es kapiert. Es hat eine Weile bei ihm gebraucht, aber er hat es kapiert. Und wenn wir dann in der Offenbarung des Johannes das hören, wie es heißt, eine unendlich große Schar aus den Nationen stand da, die alle ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, dann ist das Symbolsprache und meint für alle, die sich haben reinigen lassen aus allen Völkern, die sind da. Was bei Petrus hier losging, wird dort unendlich groß. Haben Sie diesen weiten Blick? Den weiten Blick, dass Gottes Reich die ganze Welt umfasst? Jedes Land, jeden Flecken, von Wilhelmsdorf bis Zusdorf. Vielleicht ein bisschen weiter, ganz bisschen weiter, okay? Könnte sein, dass Hoggenzell noch dabei ist. Ich glaube, es reicht bis Australien. Es reicht bis ans Ende der Welt. Und Gott macht Maßarbeit. Er lässt die Dinge zusammenlaufen und passen. Und am Ende kann man nur staunen. Die Gemeinde übrigens auch. Als Petrus nämlich wieder nach Jerusalem kommt und denen das erzählt, was er gemacht hat, geht's erstmal los. Wie konntest du? Du hast die heiligen Grundlagen unserer Gemeinde verraten. Du hast dich nicht an die Regeln gehalten. Wie konntest du? Und die frommen Brüder und Schwestern, sie waren wieder mal Richter über die anderen. Das können wir gut. So gut können wir das. Und dann hat Petrus ihnen einfach erzählt, was Gott gemacht hat. Und dann heißt es am Schluss, als sie das hörten, schwiegen sie still. Hielten sie den Mund. Und lobten Gott und sprachen, so hat Gott wohl auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Deswegen gibt es heute eine Gemeinde hier in Wilhelmsdorf. Weil Gott Maßarbeit macht durch die Zeiten hindurch. Weil Gott es hinkriegt. Und ich hätte jetzt eine Bitte an Sie, wenn Sie nachher aus dem Gottesdienst rausgehen, es geht nicht mehr so lang, Sie haben es bald geschafft, dann versuchen Sie mal zu überlegen, hat bei Ihnen Gott auch schon mal Maßarbeit gemacht? Haben Sie auch schon mal gemerkt, dass es, wie war das mit dem Kerzchen da, von den zwei Seiten brannte? Sie dachten, das ist Ihre Sache und haben gar nicht gemerkt, wie Gott auf der anderen Seite längst angefangen hat, die Sache auch anzugehen. Wenn Sie sowas finden, dann erzählen Sie es doch mal. Tauschen Sie es doch mal aus. Es ermutigt uns gegenseitig. Gott bringt seine Sache vorbei, voran. Und am Ende kann man manchmal nur schweigen und sagen, wow, wie Gott die Sache führt. Letzter Punkt. Gott stillt Heimweh und weckt Fernweh. Der Hauptmann war einer, der Heimweh hatte. Der sehnte sich nach Gott. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie ja selber so jemand, der noch Heimweh hat. Der sich sehnt nach Gott. Bei ihm zu sein, zu ihm zu gehören. Und in dieses Heimweh hinein schafft Gott. Er will dieses Heimweh stillen. Er will Menschen das schenken, dass sie es glauben, erkennen, entdecken dürfen. Ich bin geliebt von Gott. Er hat mich im Blick. Er will mit mir etwas Gutes machen. Er will meine Geschichte in Ewigkeit führen. Ja. Und wenn das so ist, kann der Hauptmann uns lehren, Gott stillt dieses Heimweh. Bei Jesus Christus ist es stillbar. Und wenn Sie so ein Heimweh haben, möchte ich Ihnen den Mut geben, dann gehen Sie einfach mal zu diesem Gott und sagen ihm ganz im Stillen, ich habe Heimweh nach dir. Ich möchte gerne, dass du mein Leben lenkst und leitest. Ich möchte dir vertrauen. Und Sie können auch im Anschluss zum Beispiel zu den Segnungsleuten gehen und sagen, ich habe so ein Heimweh nach Gott. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Können die, bestimmt. Aber man kann es auch im Stillen für sich machen. Geht alles. Gott stillt dieses Heimweh und kommt auf geheimnisvolle Weise. Allerdings gibt es, wie auch in allen Geschichten dieser Welt, für die, die Heimweh haben, immer ein Hindernis. Die Gemeinde. Das Dauerhindernis. Die Gemeinde. Die Gemeinde macht nämlich irgendwelche Regeln von vor 100 Jahren, 200 Jahren, 500 Jahren, 1000 Jahren zu etwas, was absolut ist. Das muss gehalten werden. Vergessen ganz, dass Jesus Heimweh nach den Menschen hat. Und setzen ihre Formen, ihre Gestalten, ihr, wie sie es schon immer gemacht haben, über das Nachhausekommen und das Heimweh der Menschen. Dabei ist die Gemeinde doch dafür da, dass Menschen ihr Heimweh gestillt bekommen. Das ist die Aufgabe von uns hier in Wilhelmsdorf, Menschen das Heimweh zu stillen. Dazu muss Gott einem genauso arbeiten, wie er bei den Heimwehleuten arbeitet, bei denen, die Heimweh haben. Er muss nämlich in seiner Gemeinde Fernweh wecken. Fernweh heißt eine Sehnsucht nach den Menschen, die mit Gott noch nichts zu tun haben. Haben Sie das? Haben Sie eine Sehnsucht, Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, hineinzurufen in diese Liebe Gottes? Achtung, es geht nicht darum, Leute irgendwas über den Kopf zu stülpen, sie irgendwie zwangs zu bekehren. Quatsch! Es geht darum, Menschen einzuladen in diese Liebe Gottes, die mit dem Heimweh schon da sind. Die zu entdecken und die zu finden und die zu suchen und ihnen nachzugehen. Das ist Aufgabe der Gemeinde. Das musste Petrus lernen und er hatte große Mühe, das zu lernen. Gott schafft es aber. Er lässt Heimweh und Fernweh sozusagen in Gang kommen, damit Menschen mit ihm zusammenkommen. Mein Schlussvorschlag, jetzt werde ich nochmal ganz praktisch, auch wenn ich noch ganz viele Gedanken hätte, aber es ist gut für heute. Mein Schlussvorschlag. Vielleicht haben Sie irgendeinen Menschen in Ihrem Umfeld, irgendeinen, der, bei dem Sie denken, ha, der gehört schon zur Gemeinde, der ist wie dieser gottesfürchtige Cornelius, der ist jemand, der schon so ein bisschen am Rand ist, aber bisher hat er den Weg rein nicht gefunden. Vielleicht haben Sie so jemanden. Vielleicht könnten Sie ja jemand sein, der diesem Menschen auf dem Weg hilft. Wie? Sie könnten zum Beispiel nachher, hier vorne, sich einfach so ein Los ziehen. Und dann fangen Sie an, für den Menschen zu beten und dieses Bibelwort nehmen Sie noch dazu. Und dann warten Sie mal ab, wie Gott von zwei Seiten schafft. Vielleicht macht er das, dass Sie irgendwann dieses Losungswort diesem Menschen schenken. Vielleicht macht das so, dass dieses Losungswort Sie ermutigt, den Menschen irgendwas ganz anderes zu tun. Vielleicht geschieht ganz was anderes. Und Sie müssen das auch nicht so machen, Sie können es auch ganz anders machen. Aber dass Sie mal staunen lernen, wie Gott auf geheimnisvolle Weise von zwei Seiten schafft. Sie fangen an und sagen, ich bete für diesen Menschen. Ich nehme ihn ins Herz. Und ich nehme mir ein Bibelwort mit für ihn. Ob ich ihm das gebe oder nicht. Je nach Typ, je nach Art, je nach Gelegenheit. Und dann staune ich irgendwann, eines Tages, wie Gott diese zwei Sachen schafft, wie er schon längst auf der anderen Seite angefangen hat, die Sache in Gang zu bringen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das entdecken dürfen. Jetzt muss ich wieder pusten hier. Eieieiei. Viel Feuerspielchen heute. Ich möchte Sie dazu ermutigen, einfach diese Entdeckung zu machen, wie Gott Heimweh und Fernweh zusammenbringt. Zum Schluss, liebe Freunde, heute haben wir gehört, ja, ein Mann, Petrus. Ja, und der Mann Petrus musste lernen, Jesus liebt alle Menschen. Ja. Bist du groß? Jesus liebt dich. Bist du klein? Jesus liebt dich. Bist du alt? Jesus liebt dich. Bist du jung? Jesus liebt dich. Bist du behindert? Jesus liebt dich. Bist du nicht behindert? Jesus liebt dich. Bist du stark? Jesus liebt dich. Bist du schwach? Jesus liebt dich. Wir müssen wie Petrus lernen. Jesus liebt uns, ja, alle Menschen.